Den Bildschirm benutzen. Auch freigeschaltet.
Sehr bald jedenfalls. Moment. Jetzt müsste es gehen.
Ist gut. Heute befassen wir uns mit zwei Bergen oder nicht hauptsächlich mit einem, dem Karmelgebirge, eigentlich ein ganzer Gebirgszug, und dem Tabor. Vielleicht zeige ich da wirklich erstmal ein paar Bilder zu. Leider nur eine hebräischsprachige Karte gefunden, aber so, also hier ist das Mittelmeer, dieser rote Punkt hier ist Haifa, oben Nahariya, hier der Karmel als höchste Erhebung wird 546 Meter angegeben und hier liegt der Tabor mit 588 Metern und auch der Fluss oder der Bach, der dazwischen liegt, der Kishon. Der hier verläuft, wird uns noch ein bisschen interessieren. Also er kommt von der Landesmitte und mündet schließlich ins Mittelmeer. Und natürlich hier den See Genezareth haben wir. Nazareth liegt etwas hier, etwas nördlich vom Tabor, so in etwa hier. Und Kafarnaum und Tiberias, also hier in der Ecke. Ja, so sieht man den Karmel vom Landesinneren, eben wirklich so ein. Es wäre wichtig, dass wir stumm schalten, denn sonst hallt es. Ja, also hier der Karmel so als ein langer Bergzug zu sehen. Und man sieht eben auch, dass er zum größten Teil durchaus bewaldet ist, aber auch nicht immer so einfach zugänglich ist. Und es gibt bis heute Teile des Karmel, die also nicht mal durch Wanderwege erschlossen sind, weil sie eben auch relativ schroff abfallen. Und drumherum eben die fruchtbare Ebene. Und so sieht das Ganze von oben aus, wenn man sich sozusagen oben auf dem langen Gebirgszug befindet. Hier dieses Hochhaus, das in der Mitte hervorragt, das ist die Universität von Haifa und bis dahin unten vom Meer heraufgezogen erstreckt sich auch die Stadt Haifa und die sich natürlich auch weiter hier nach Norden und nach Süden ausdehnt. Hier, das ist die Bucht von Haifa, wo am anderen Ende Akko liegt, was man hier so ein bisschen erahnen kann. Und so etwa nur 10, 15 Kilometer weiter nördlich beginnt dann der Libanon. Also einige dieser Berge werden wohl auch schon zum Libanon gehören. Das ist der Tabor, eben gar nicht mal so hoch, aber eben ein ganz in seiner Form ein ganz besonderer Berg, so mit dieser runden Kuppe, eben auch in einer sehr fruchtbaren Ebene gelegen und auch kleine Dörfer hier, die an seinem Fuß liegen. Ja, so das sieht er in der Luftaufnahme aus und das sieht man auch, das ist die gewundene Straße, die raufführt, weswegen es eben auch nur Personenwagen und Kleinbussen erlaubt ist, darauf zu fahren. Mit einem großen Bus kommt man nicht um diese Kurven, warum dann größere Reisegruppen dafür in Taxis umsteigen müssen. Und es gibt eben auch einen Wanderweg hier rauf. Ansonsten werden wir uns beim nächsten Mal etwas mehr noch mit dem Tabor befassen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bleibe heute beim Karmel hängen und dann nächstes Mal ja die Jezreel-Ebene, die zu Füßen des Tabor liegt. Unser Thema ist, passt der Tabor dann als Weiterführung von dem, was wir heute machen, auch ganz gut rein. Und eben der Bach Kishon, der hier nochmals auf dieser topografischen Karte zu sehen ist. Also hier in etwa muss man sich den Tabor vorstellen, hier den Karmel und hier der Bach Kishon, dessen Bedeutung wir dann gleich in den biblischen Texten sehen werden. Ja, so sieht er aus. Inzwischen wieder in besserem Zustand. Er war eine Zeit lang mal sehr verschmutzt, aber hier ist das wohl eher wirklich der Frühjahrssand und nicht mehr die Verschmutzung, der schon auch einen längeren Teil des Jahres Wasser mit sich trägt. Ja, diese Dinge sehen wir uns später an. Ja, zunächst mal, wie kommen die beiden Berge in der biblischen Tradition vor? Im Buch Josua, wo ja die Gebiete der einzelnen Stämme beschrieben bzw. festgelegt werden. Wird, heißt es vom Karmel, dass er sich im Gebiet des Stammes Ascher befindet, zu dem eigentlich die ganze Mittelmeerküste nördlich von Haifa bis in Teile des heutigen Libanon gehört. Und der Tabor sich an der Grenze des Erbbesitzes von Issachar und Sebulon befindet. Er wird aber auch nach 1. Chronik als eine der Städte, die den Leviten ja von jedem Stamm gegeben wurden, weil sie keinen eigenen Erbbesitz haben. Und dann sind es gerade diese Berge, die in den Prophetien sowohl mit Gerichtsandrohungen als auch mit Trost verbunden sind. Bei Hosea haben wir im Kapitel 5, wo eine Zurechtweisung Ephraims, der stellvertretend für ganz Israel steht, ist, wo Hosea dann sagt: Hört dies, ihr Priester, lauscht, Haus Israel, hört zu, Haus des Königs. Denn euch obliegt die Rechtsprechung, aber eine Falle wart ihr für Mizpah und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor. Also, oder Tabor eigentlich eher als ein Ort des Unrechts dargestellt wird. Und Amos in seinen Gerichtsprophetien sagt, der Ewige wird von Zion brüllen und von Jerusalem wird er seine Stimme erheben und trauern werden die Weiden der Hirten und vertrocknen die Spitze des Karmel. Also wie wir ja gerade gesehen haben, dass der Karmel eigentlich schon eher ein bewaldeter Berg ist, ist natürlich dann auch sein Vertrocknen etwas, was das Gericht andeutet. Und dann in Kapitel 9, und wenn sie sich auf der Spitze des Karmel verbergen, dort werde ich sie suchen und von dort nehmen. Und dieses Bild der Zerstörung der Natur als Gericht hat auch Jesaja, als er die Verwüstung, die die Assyrer gebracht haben, beschreibt, abgeschüttelt, also abgeschüttelt von ihrem Laub. Das sind der Baschan und der Karmel. Und ähnlich heißt es bei Nachum, Elend sind der Baschan und der Karmel. Also der Baschan war die Gebirgsgegend, die auf der heutigen Golanebene zu suchen ist. Aber umgekehrt ist das, was verwelkt, vertrocknet, kann natürlich auch wieder fruchtbar werden. Und so haben wir dann in Jesaja 35 das auch als Bild des Neuanfangs nach dem Exil. Freuet euch Wüste und Einöde. Die Ehre des Libanon wird dir gegeben und die Pracht des Karmel. Und in Jeremia 50, Israel wird auf dem Karmel und dem Baschan weiden, auch als Bild der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Und dann natürlich Berge, und gerade wenn sie so eine herausragende Form wie der Karmel und vor allem der Tabor haben, werden natürlich auch als Gleichnis verwendet, so wie wir es bei Jeremia haben. So wahr ich lebe, Spruch des Königs, ewiger der Heerscharen ist sein Name. Denn wie der Tabor unter den Bergen und wie der Karmel im Meer wird er kommen. Das wird, sagt er eben über den König von Babylon, der Ägypten erobern wird. Und so werden hier die Berge als Symbol der Größe, der Macht des Königs gesehen. Und man kann es auch auf romantische Weise benutzen, so wie es im Hohen Lied geschieht, über die Geliebte. Dein Haupt ist auf dir wie der Karmel. Ja, und dann haben wir die Orte als Orte von Geschehen, die berichtet werden. Wie weit das Ganze historisch ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber es wird eben verortet. Und da haben wir einmal im Buch der Richter, im Kapitel 4, wo die Schlacht von Deborah und Barak gegen die Kanaanäer beschrieben wird, und zwar hauptsächlich gegen Sisera, den Feldherr Jabins, den König von Kanaan mit seiner Residenz in Hazor. Da ruft eben Deborah Barak auf, das Heer der Israeliten in der Umgebung des Tabor zu sammeln. Und es heißt dann auch später, dass Sisera sein Heer dort für die Schlacht gegen die Israeliten ausbreitet. Und schließlich kommt dann auch der Bach Kishon in das Bild, wo es dann nämlich im Siegeslied der Deborah heißt, der Bach Kishon schwemmte sie weg, der Bach Kedumim, vielleicht da steckt eben der Gedanke des Uralten drin, der Bach Kishon. Und dann taucht nochmal im Richterbuch der Tabor auf, in den Erzählungen, den Richter Gideon, der, nachdem er die Könige der Midianiter gefangen genommen hat, fragt, was bei ihrem Kampf am Tabor geschehen ist und sie ihm dann sagen, sie hätten dort Leute getötet, die ihm ähnlich sehen und wo er dann eben begreift, dass das seine Brüder mütterlicherseits sind und ihn das auch dazu führt, die Könige zu töten. Also er sagt, wenn ihr die am Leben gelassen hättet, hätte ich euch nicht getötet. Das hören wir vom Tabor und dann, was uns heute vor allem interessieren wird, ist die Erzählung von 1. Könige 18, der Prophet Elia und die Propheten des Baal auf dem Karmel. Das ist eigentlich der Beginn des großen Elia-Zyklus, der bis 2. Könige 4 geht. Elia, der große Widersacher des Königs Achab, des Königs von Israel ist, und dessen Frau Isabel, die eine phönizische Prinzessin war und wohl auch aus ihrer Heimat, aus Phönizien, den Baalskult unter anderem mit nach Israel gebracht hat. Und Ahab und Isabel werden also wirklich als die Götzendiener, die eben an ihrem Hof auch die Propheten des Baal und der Astarte haben, beschrieben. Also wirklich das Typus eines sündigen Königspaares, könnte man sagen. Und Elia ist eben der Prophet, der gegen sie angeht. Seine Geschichte beginnt mit einer Hungersnot, die eben als Strafe für die Sünden Achabs kommt, wo Elia nochmal an einem Bach versorgt wird und schließlich dann auch nach Sarepta bei Sidon in Phönizien geschickt wird, dass sie eine Witwe dort versorgt wegen der Hungersnot. Und schließlich nach einiger Zeit der Hungersnot, so wie es dann in 1. Könige 18 geschildert wird, ruft Elia die Propheten des Baal auf dem Karmel zusammen. Und da kann man sich eigentlich schon fragen, wieso nimmt er den Karmel, wie wir gerade gesehen haben, sowas wirklich Wichtiges ist bis daher nicht geschehen und dort und sozusagen, ob es einen theologischen Grund gibt, warum er sie gerade auf dem Karmel zusammenruft oder weil es einfach nah war an der Stadt Jisrael, von dem wir auch vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen mehr hören, die der König Ahab eben in der Jisrael-Ebene gar nicht weit vom Karmel gegründet hatte. Das einfach von daher naheliegend war, dass das da sich abspielt. Und was Elia dort tut, ist eben die Propheten des Baal zu einem Streit herauszufordern, um zu beweisen, wer der wahre Gott ist. Sowohl er als auch die Propheten des Baal sollen jeder einen Stier nehmen und der Stier, der als Opfer angenommen wird, beweist dann im Grunde genommen, wer der wahre Gott ist. Und die Propheten des Baal beginnen und versuchen mit allen möglichen Riten, Zaubersprüchen ihren Gott dazu gewinnen, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer annimmt, aber es geschieht gar nichts stundenlang und Elia fängt an, sie zu verspotten und schließlich nimmt er dann seinen eigenen Stier und um das Wunder zu vergrößern, gießt er sogar noch Wasser um den Stier und bringt damit Gott, man könnte fast sagen, nötigt Gott dazu, Feuer vom Himmel fallen zu lassen auf die Weise zu beweisen, dass er der wahre Gott ist. Und das Volk, das vorher sehr skeptisch zugeschaut hat, ist jetzt natürlich mitgerissen von diesem Wunder, das geschieht und sieht den Gott Elias als den wahren Gott an. Und so kann es sich Elia dann leisten, die Propheten des Baal zu töten. Und es das heißt eben, dass er sie zum Bach Kishon hinabführt und dann wirklich er schlachtet sie dort, also das Wort, das normalerweise für Opfer, nicht für das Töten von Menschen, benutzt wird. Und nach dieser ja wirklich sehr blutigen und eifernden Szene, könnte man sagen, geht die Spannung wesentlich runter, wird es viel stiller, heißt es dann eben in Vers 42, und Elia stieg auf die Spitze des Karmel, hockte sich auf den Boden und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und damit wartet er jetzt auf den Regen, der kommen soll, schickt siebenmal seinen Diener los, in Richtung Meer zu gehen, bis es dann schließlich heißt, dass eine kleine Wolke wie die Handfläche eines Menschen aus dem Meer aufsteigt. Und danach, im folgenden Kapitel, sieht sich dann Elia gezwungen vor Isabel zu fliehen, denn sie droht ihm an, dass sie dafür sorgen wird, dass sein Schicksal genauso wie das Schicksal der Propheten des Baal sein wird. Und es heißt dann, dass er über Beerscheba flieht. Das heißt, also, er geht ganz weit in den Süden des Landes. Auch Beerscheba gehört nicht mehr zum Königreich Israel, sondern zum Königreich Juda. Hat dann noch eine Rast unter einem Ginsterstrauch, eine Tragestrecke weit von Beerscheba in der Wüste, wo ein Engel ihm nochmal wieder aufruft, weiterzugehen und ihm auch Wegzehrung hinstellt. Und dann heißt es, dass er nach 40 Tagen Wanderung am Gottesberg Horeb ankommt und dort in einer Höhle übernachtet. Und das ist eigentlich, wir werden gleich viel von der Elia-Höhle in Haifa hören. Aber in der biblischen Geschichte ist die einzige Höhle, die vorkommt, die Höhle, die sich am Berg Horeb, also in der Wüste Sinai, befindet. Und von daher kann man sich auch fragen, wie ist die Elia-Höhle nach Haifa gekommen, wenn sie doch eigentlich in den Sinai gehört. Und bei dieser Offenbarung könnte man auch noch sagen, dass vielleicht eine indirekte Kritik auch an dem eifernden Handeln Elias da ist, denn Elia tritt dann ja aus der Höhle hervor und sieht, dass Gott ihm nicht im Sturm und nicht im Feuer erscheint, sondern in einer Stimme verschwebenden Schweigens, wo er vielleicht auch lernen muss, dass Gott sich nicht notwendigerweise mit großer Kraft und Macht offenbart. Und er wird dann auch beauftragt, Elisha zu seinem Nachfolger zu sammeln. Und bei Elisha taucht dann auch der Karmel nochmal auf. Nämlich heißt es in 2 Könige 2, dass er nachdem Elia am Jordan in den Himmel aufgenommen worden ist, zum Karmelberg geht und dann in die Hauptstadt Israels nach Samaria. Und schließlich dann die Geschichte, die wir uns nächstes Mal ein bisschen mehr ansehen werden. Die Frau aus Schunem in der Israel-Ebene sucht Elisha auch am Karmel auf, damit er ihren Sohn zum Leben erweckt. Das sind also die Ereignisse um Elia und den Karmel. Und nochmal so als letzte Erwähnung des Tabor in der Bibel, der mit dem Berg Hermon, der auf dem Golan liegt oder über den Golan hervorragt, haben wir den Psalmvers Psalm 89, 13, Tabor und Hermon jauchzen bei deinem Namen. Wenn wir dann beim nächsten Mal die Tabor-Thematik weiter durchgehen, wird eben auch die Frage sein, was ist denn nun der eigentliche Berg, auf dem die Verklärung Jesu, bei der ihm Elia und Mose erschienen sind. Ist das der Tabor oder ist das der Hermon oder wissen wir es einfach nicht, welcher Berg es ist? Ja, aber bleiben wir heute zunächst mal bei Elia. Es gibt ein Doktorat über die heiligen Orte auf dem Karmel und die Legenden, die dort verortet worden sind, von Roseland Daem. Sie gibt so eine allgemeine Einleitung in diese Orte. Der Sieg Elias über die Propheten des Baal führte dazu, dass die heiligen Orte des Baal zu heiligen Orten des Gottes Israels wurden. Auch der Heiligenkult der christlichen Kirche bewahrt die Erinnerung an heidnische Glaubensauffassungen und Bräuche. Die Daten und die Gestalten helfen bei der Suche nach dem Ursprung eines verbreiteten religiösen Brauchs. Ein Beispiel dafür ist das christliche Fest von Mar Ilias, eben wie Elia auf Arabisch heißt, Ilias, das auf den 20. Juli Tammuz fällt und damit die Erinnerung an den kanaanitischen Kult des Baal, der dem phönikischen Kult des Adonis entspricht, bewahrt. Das ist der Kult des Gottes, der im Sommer stirbt, eben in der Sommerhitze, der Sommerdürre, und wieder neu zum Leben erweckt wird. In diesem Festhalten an den Festzeiten, aber unter Austauschung ihrer Inhalte, kommt der Sieg des Monotheismus über das Heidentum zum Ausdruck. Im Land Israel finden sich mehr als 71 Orte, die dem Propheten Elia und den ihm ähnlichen Gestalten Mar Ilias, St. Georg und Al-Chada heilig sind. Vier davon befinden sich in der Gegend von Haifa und verschiedene Legenden wurden um sie gewoben. Das Horn des Karmel, die Muchaka, die Höhle Elias, das Kloster Stella Maris und die Quelle im Wadi Asiach. Allen sind gemeinsam Zeichen und Wunder, die Elia am Ort vollbrachte. Die Spitze des Karmel befindet sich am nordwestlichen Ende des Karmel und ist der herausragendste Orientierungspunkt für jeden, der sich dem Ufer des Landes von Norden nähert. Der Ort wurde schon in alter Zeit als heilig angesehen und wird in den Schriften von Reisenden aller Generationen als heiliger Ort erwähnt. Viele der jüdischen und christlichen Traditionen, die dem Karmel zugeschrieben wurden, konzentrierten sich auf die Spitze des Karmel wegen ihres besonderen Charakters und weil man sie von überall sehen kann. Nach dem Zeugnis von Benjamin von Tudela, dem weitgereisten jüdischen Reisenden der Kreuzfahrerzeit, galt das Horn des Karmel auf Arabisch Der al-Muhraka, Kloster des Brandes oder Ort des Brennens, als der Ort, an dem Elia seinen Altar baute. Vom 12. Jahrhundert an zog der Ort jüdische, muslimische und christliche Pilger an. Die Karmeliten, die aus Europa kamen, kauften das Land am Horn des Karmel in der Mitte des 19. Jahrhunderts und errichteten dort 1867 ein Kloster. Ja, hier ist natürlich wichtig der Bezug der Karmeliten zum Karmel, denn der Karmeliterorden ist natürlich auf dem Karmel in der Kreuzfahrerzeit entstanden. Und das hatte einerseits eben mit Elia zu tun, der auch, es wird ja auch an einer Stelle in der Bibel erzählt, dass er ein härenes Gewand trägt, also so asketisch wirkt. Und von daher wurde er so als Vorbild für die ersten Eremiten, die eigentlich die Vorläufer des Karmeliterordens sind, die sich in Höhlen im Karmel niedergelassen haben. Und das Zweite ist, dass auch eine Marienfrömmigkeit mit der Geschichte von der Wolke, die aus dem Meer aufsteigt, die wir vorhin in 1. Könige 18 gesehen haben, verbunden wird. Denn die kleine Wolke, die aus dem Meer aufsteigt, ist als Allegorie auf Maria interpretiert worden. Und darum kommt auch dann später der Name des Karmelklosters Stella Maris, der Meerstein, Stern, der eben auch auf Maria bezogen wird. Und von daher haben die Karmeliten also den Kult eigentlich von Elia und einen besonderen Bezug zu Maria am Karmel eigentlich als Charakteristika ihres Ordens. Sie waren eben zunächst in der Kreuzfahrerzeit da, mussten dann gehen, als die Kreuzfahrer vertrieben wurden, sind einige Jahrhunderte später zurückgekommen und haben eben heute Klöster sowohl auf der Muhraka als auch auch in Haifa das Kloster Stella Maris. Und noch zu der Muhraka, ist noch aus dem franziskanischen Reiseführer, wird noch erwähnt, dass der Karmelit Philipp von der Heiligsten Dreifaltigkeit 1638 ausdrücklich von den 12 Steinen am jüdischen Heiligtum, wie sie im biblischen Bericht 1. Könige 1831 erwähnt sind, berichtet. Und damals wurde bei Muhraka auch noch eine Höhle des Propheten Elisha, also des Schülers Elias, gezeigt. Ja, sehen wir uns aber jetzt erst nochmal an, wie die Muhraka aussieht. Ja, das ist. Ups, schon eins weiter. Ja, das ist das Karmelitenkloster oben auf dem Horn des Karmel, der Muhraka. Wirklich einer der am schwierigsten zugänglichen Orte. Es gibt eine Straße, die dahin führt, aber ansonsten ist das wirklich mehr so der zerklüftete Karmel von dem Dach des Klosters. Das ist natürlich eine wunderschöne Sicht. Wenn die Sicht klar ist, kann man auf der einen Seite bis zum Mittelmeer, auf der anderen Seite bis zum See Genezareth sehen. Und das ist eben die Statue von Elia, die im Vorgarten des Klosters steht, ihnen eben zeigt, wie er die Baalspriester abschlachtet. Hier kann man es noch ein bisschen genauer sehen. Und dort wird eben auch der erste Vers aus dem Text von Jesus Sirach über Elia zitiert. Ein Text, den wir uns jetzt noch ein bisschen ansehen werden. Das Buch Jesus Sirach, eines der sogenannten deuterokanonischen oder apokryphen Bücher, das ein hebräisches Original hatte, das auch inzwischen teilweise auf Masada, an anderen Orten am Toten Meer gefunden ist, aber jahrhundertelang nur in seiner griechischen Fassung bekannt war und von daher auch eben in den protestantischen Kirchen nicht in den Kanon aufgenommen worden ist, aber in den orthodoxen und katholischen Kirchen ja. Und das Buch Jesus Sirach hat gegen Ende Kapitel, die oft als Lob der Väter bezeichnet werden, wo eben ein Loblied gesungen wird auf die wichtigen Gestalten der hebräischen Bibel. Und da ist auch Elia dabei. Und da sieht man vielleicht auch ein bisschen wie zur Zeit von Jesus Sirach, also etwa so das zweite vorchristliche Jahrhundert, man durchaus kein Problem mit dem mächtigen, das Schwert haltenden Elia hatte. Also in Jesus Sirach heißt es, da stand Elia auf, ein Prophet wie Feuer, und sein Wort brannte wie eine Fackel. Er ließ über sie eine Hungersnot hereinbrechen und verringerte sie mit seinem Eifer. Durch das Wort des Herrn verschloss er den Himmel, ebenso ließ er dreimal Feuer herabfallen, nämlich über die Soldaten, die ihn zu Achab bringen wollen. Das ist auch so ein bisschen anders der Schwerpunkt als in 1. Könige, wo ja Gott die Hungersnot bringt und Gott den Himmel verschließt. Und hier ist eigentlich Elia derjenige, der die Initiative dazu ergreift, auch wenn es natürlich mit Gottes Willen und letztlich durch Gott geschieht. Wie wurdest du verherrlicht, Elia, durch deine Wunder? Wer wird sich gleich dir rühmen können, der einen Verstorbenen auferweckt hat vom Tod und aus dem Hades durch ein Wort des Höchsten? Der Könige in die Vernichtung geführt hat und Berühmte weg von ihrem Lager, der am Sinai eine Zurechtweisung hört und am Horeb Urteile der Vergeltung, der Könige salbt zur Vergeltung, wem am Sinai aufgetragen wird, einen neuen König der Aramäer zu salben, der gegen Achab kämpfen wird, und ihm nachfolgende Propheten, der mit einem Wirbelsturm aus Feuer hinweggenommen wurde, in einem Wagen mit feurigen Pferden, der aufgeschrieben ist für Zurechtweisungen für künftige Zeiten, um den Zorn vor dem Ausbruch zu besänftigen, um das Herz des Vaters dem Sohn zuzuwenden und um die Stämme Jakobs aufzurichten. Selig, die dich gesehen haben und die in Liebe entschlafen sind, denn auch wir werden gewiss leben. Elia, er wurde vom Wirbelsturm verhüllt und Elisha wurde mit seinem Geist erfüllt. Zu seiner Zeit wurde er von keinem Herrscher ins Wanken gebracht und niemand hatte Macht über ihn. Kein Wort ging über seine Kraft und noch im Tod hat sein Leib prophezeit. In seinem Leben hat er Wunder getan und im Tod waren seine Werke erstaunlich. Bei alledem bekehrte sich das Volk nicht und sie ließen nicht ab von ihren Sünden, bis sie fortgeführt wurden von ihrem Land und zerstreut in alle Welt. Der kleinste Teil des Volkes wurde zurückgelassen und ein Herrscher aus dem Haus Davids. Einige von ihnen haben wohlgefällig gehandelt, andere aber haben die Sünden vermehrt. Ja, hier wird wirklich die Macht Elias gepriesen. Das ist sicher auch etwas, was so im Hintergrund der hellenistischen Vorstellungen von Helden steht, wo man eben auch kein Problem damit hat, dass sie durchaus sehr handgreiflich gegen ihre Gegner vorgehen. Demgegenüber sehen wir in der rabbinischen Tradition, dass sie durchaus nicht so glücklich ist mit Elias eiferndem Handeln. Und das geht vielleicht auch schon auf den Abschluss des Buches Malachi zurück, von dem ja auch gerade in Jesus Sirach zitiert wurde, wo es heißt, um das Herz des Vaters dem Sohn zuzuwenden. Das stammt aus Malachi, wo Elia eigentlich der Vorbote für den Messias ist und eben vor dem großen, furchtbaren Tag des Herrn die Herzen der Söhne den Vätern zuwenden soll und eigentlich aus dem eifernden Propheten jetzt jemand wird, der das endzeitliche Gericht eigentlich abschwächen soll und dazu beitragen soll, dass es nicht ganz so schlimm kommen wird. Und in der christlichen Bibel ist ja Malachi das letzte Buch des Kanons der hebräischen Bibel und es schließt sich dann sofort Matthäus an und von da ist dann auch der Übergang von dem erwarteten Elia als Vorboten des Messias zu Johannes dem Täufer natürlich sofort gegeben. Ja, also schon bei Malachi eben ist diese Abschwächung da, dass Elia gerade als versöhnender und nicht mehr als eifernde dargestellt wird. Und so übt auch die Michilta, der malachische Midrasch zum Buch Exodus, Kritik eigentlich an Elia, weil er nämlich sagt, Elia forderte die Ehre des Vaters, aber nicht die Ehre des Sohnes. Also man kann immer die Ehre Gottes, aber nicht die Ehre des Menschen. Also man muss sagen, er hat nicht genug auf Menschen Rücksicht genommen. Wie es nämlich heißt, geeifert, ja geeifert habe ich für den Ewigen, ja eben für den Vater, aber was ist mit den Menschen? Und was wurde ihm gesagt? Das ist ja das, was Elia Gott am Horeb sagt, ich habe für dich geeifert und ich kann eigentlich nicht mehr. Und was wurde ihm gesagt? Salbe Elisha, den Sohn Schaphats, zum Propheten an deiner Stelle, denn es ist unmöglich mit deiner Prophetie. Irgendwo zu sagen, nachdem du da diese Eifersuchtsszene auf dem Karmel durchgeführt hast, ist es unmöglich mit dir. Du bist zu eifernd, du bist zu streng und darum ist deine Zeit als Prophet jetzt abgelaufen. Salbe Elisha zum Propheten an deiner Stelle und Elisha wird mit den Menschen etwas rücksichtsvoller umgehen, sozusagen. Und auch der Midrash Hohenlied geht auch auf denselben Vers ein, wie es heißt, und er sagte, geeifert, ja geeifert habe ich für den Ewigen, den Gott Israels, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er zu ihm, meinen Bund, vielleicht deinen Bund. Und Elia sagt weiter, und deine Altäre haben sie zerstört. Da sagte er zu ihm, meine Altäre, vielleicht deine Altäre. Und deine Propheten haben sie mit dem Schwert getötet. Da sagte er zu ihm, meine Propheten, und was geht das dich an? Also auch da vielleicht irgendwo so die Warnung, wenn man eifert, sich zu vereifert man wirklich für Gott oder bringt man seine eigenen Interessen damit rein? Das steht hier sicher auch in dem Midrasch. Ja, machen wir hier mal einen kurzen Einschnitt für Nachfragen, Bemerkungen. Frau Heritsch.
Ich habe noch mal eine Frage zur Einordnung. Karmel, da denke ich an Karmelkloster, Karmelitinnen. Und es haben ja muslimische, christliche, jüdische Leute sind auch immer zu diesem Berg Karmel gegangen. Und sie sagten, ein Kloster ist da 1887 entstanden. Kann man dieses Kloster so im Sinne eines Karmelordens verstehen, wie wir im europäischen Sinne kennen? Also wir haben in Aachen einen Karmel oder hatten einen. Wir besuchen regelmäßig einen Karmel in der Nähe von Cluny, Karmel de la Peur. Also Schweigeorden, aber der auch Gäste aufnimmt. Gibt es da Linien?
Ja, natürlich, das ist derselbe Orden. Also einerseits ist das Kloster, was wir gerade auf der Muchraka gesehen haben, das Kloster, das wir nachher noch in Stella Maris sehen werden, das ist einerseits ein völlig normales Karmelkloster. Also das ist also nach denselben Regeln, wie Sie das aus Aachen und aus Cluny kennen, geleitet wird. Das Besondere ist eben, dass ein Karmelkloster auf dem Karmel sozusagen wirklich am Ort ist, wo der Orden gegründet worden ist, was ihm natürlich auch nochmal den Charakter von Wallfahrtsorten gibt, die andere Karmelitenklöster vielleicht nicht so haben, aber grundsätzlich leben auch die Karmeliten auf dem Karmel kontemplativ und sehr zurückgezogen. Also man kann diese Orte besuchen, aber man sieht eher weniger von den Mönchen, die da leben, die eben noch in ihrer Zurückgezogenheit auch leben.
Danke.
Frau Wichtbauer, versuchen Sie sich.
Ja, zum Thema Karmel. Also ich habe mich mal sehr intensiv mit Teresa von Avila beschäftigt. Und sie hat ja quasi eine Reform des Karmeliterordens, und zwar für Frauen, durchgeführt. Ihr war das Kloster, in das sie eingetreten ist, zu offen, zu wenig konzentriert. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen nur eine kleine Gemeinschaft von 15 Personen. Mehr wollte sie nicht haben. Und dann hat sie ja also diesen Karmeliterorden wieder renoviert, nee, wie heißt das? Restauriert, renoviert, wie heißt es? Reformiert, ja. Ja, ja. Zusammen mit, ja, mit Johannes vom Kreuz, ja.
Ja, das sind dann die unbeschuhten Karmeliten, die eben noch strengere Vorstellungen haben. Ja, in der Kirche des Klosters von Stella Maris, da ist auch unter anderem ein Gemälde von Teresa von Avila, also zu sehen, von vier wichtigen Karmeliten, Karmelitinnen, die dort in der Kirche verewigt sind. Das ist also auch natürlich Teresa von Avila eine.
Und jetzt fällt mir noch ein, dass natürlich Edith Stein auch dem Karmelorden zugetreten ist.
Ja, auch
Also
Edith Stein.
in Köln, aber also ich habe immer gedacht, also die haben eine ganz strenge Zurückgezogenheit, aber ich bin in Köln mehrere Male einer Karmelitin begegnet, die kam immer mit ihrem roten Rollköfferchen hinterher und ich war also sehr überrascht und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also ich kam auch mit ihr ins Gespräch dann, also in diesem aus diesem Karmeliterkloster in Köln. Aber wie gesagt, ganz so hermetisch abgeschlossen sind sie offensichtlich nicht.
Da gibt es sicher auch Unterschiede und es kann natürlich auch sein, dass einzelne Ordensfrauen oder Männer eben auch sozusagen ein bisschen zuständig sind für den Kontakt mit der Außenwelt. Und auch an Edith Stein wird in der Kirche von Stella Maris erinnert, eben noch, also eben Teresa von Avila, Edith Stein, Johannes vom Kreuz und eine palästinensische Karmelitin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Das sind die vier Karmeliten, an die erinnert wird in der Kirche. Und sowohl für Edith Stein als auch für Teresa von Avila, was vielleicht weniger bekannt ist, gilt natürlich ihre jüdische Herkunft. Also ich war, glaube ich, der Vater oder der Großvater von Teresa von Avila, der zum Christentum übergetreten war, was ja auch Schwierigkeiten gemacht hat, in den Karmel einzutreten. Denn damals wollten die den Nachweis von einigen Generationen sozusagen reinblütigen Christentums haben. Das sind Dinge, die damals durchaus üblich waren. Ja, also in dem Sinne, das ist wirklich das, was christlicherseits mit dem Karmel verbunden ist. Und ja, vielleicht auch ganz interessant, eben sich zu erinnern, dass das letztlich auf Elias Wirken am Karmel zurückgeht, dass er, wie er natürlich auch, also er wird in der Bibel nicht so eindeutig als Einsiedler beschrieben, aber das ist eben die Interpretation, die durchaus auch was bauen kann in der Bibel, die Elia zum Vorbild des Karmelitenordens dann gemacht hat. Und was man eben vielleicht ja mit einem Fragezeichen versehen kann, ist das wirklich so passend für das Kloster auf der Muchraka, da die Baalspriester abschlachtenden Elia darzustellen, ob man nicht vielleicht ein anderes Beispiel von irgendwann. Das ist natürlich der Ort, an dem es geschehen ist, sozusagen. Aber es ist immer noch die Frage, ob man es mit einer solchen Skulptur darstellt. Auf jeden Fall, wie wir gerade gesehen haben, bietet es die Möglichkeit zu diskutieren, wie man dieses Handeln Elias sehen kann. Ja, wir hatten, Frau Herret hat es vorhin auch schon erwähnt, dass eben der Karmel auch in mehreren Religionen heilig ist. Und da werden wir jetzt auch an dem weiteren Text von Rosalind Daim, der sich jetzt dann mehr auf die Elia-Höhle, die heute Teil der Stadt Haifa ist, bezieht, sehen. Wie dieser Ort langsam wirklich für drei Religionen oder eigentlich sogar vier, auch die Drusen schließlich, haben sich dafür interessiert, heilig wird. Ja, sie schreibt dazu, Höhlenkulte sind als universales Phänomen, das die Grenzen von Zeit, Raum, Religion und ethnischer Gruppe überschreitet, bekannt. Die Höhle wurde als Symbol der Erschaffung und der Schöpfung, als Nabel der Welt und Möglichkeit der Verbindung zwischen den Welten aufgefasst. Manchmal ist die Höhe mit einem Berg, der als heilig gilt, verbunden. Mit der Gestalt Elias wurden zwei weitere Orte am Karmel verbunden. Die Höhle Elias und das Kloster Mar Elias in Stella Maris. Die Höhle ist der ältere der beiden Orte und auch sie ist aus den Aufzeichnungen Benjamins von Tudela bekannt. Am Fuß des Berges befinden sich viele jüdische Gräber. Dort am Berg ist die Höhle Elias, der Friede sei über ihn. Und dort errichteten die Söhne Edoms, das sind natürlich die alte jüdische Symbolik, Edom sind die Christen und zu Benjamin von Tudelas Zeit nehmen besonders die Kreuzfahrer, eine Kultstätte und nannten sie Sankt Elias. Jean Dudevant, der die Höhle Elias im Jahr 1652 besuchte, schreibt, der Prophet Elia pflegte sich hier aufzuhalten. Die große Höhle diente seinen Schülern als Lehrhaus. Natürlich auch eine ganz neue. Also wir hören zwar von Prophetenschülern, eigentlich mehr von Elisha als von Elia in der Bibel, aber so ein richtiges Lehrhaus ist schon eine neue Tradition, die hier auftaucht. Die Höhle Elias befindet sich am Abhang des Karmel, an den südlichen Ausläufern von Haifa. Die Volkstraditionen erzählen, dass der Prophet Elia sich in dieser Höhle aufhielt, als er vor dem König Israels floh, in der Zeit seines Herumwanderns auf dem Karmel. Also man sieht die Flucht Elias, die ihn bis an den Horeb gebraucht hat und wo in der Bibel eben die Höhle am Horeb erwähnt wird, da der Horeb offensichtlich als Pilgerort zu weit weg war, hat sich dann die Höhlentradition direkt in der Nähe des Geschehens eben am Abhang des Karmel ergeben und wird dort die Höhle Elias verehrt. Die Höhle Elias war, wie die ganze Gegend der Spitze des Karmel, ein heidnisches Kultzentrum, wie es die archäologischen Überreste bezeugen. In der byzantinischen Zeit wurden auf dem Karmel zwei Klöster errichtet. Das eine, das Elia-Kloster, wurde neben der gleichnamigen Höhle gebaut. Und das zweite auf der obersten Fläche, neben dem gegenwärtigen Kloster Stella Maris. Die Existenz zweier so nah beieinander liegender Klöster belegt die christliche Absicht, den heidnischen Kult, der an diesen Orten verbreitet war, auszulöschen und sie zu christlichen Orten der Verehrung zu verwandeln. Bis zum ersten Jahrhundert bestand der heidnische Glaube noch und der Kult des Sonnengottes erfuhr im zweiten Jahrhundert sogar eine Wiederbelebung. Daher hielten die Christen am Kult Elias fest und kämpften mit ihm gegen den heidnischen Kult. Elia wurde nicht zufällig zu einer zentralen Figur im christlichen Kampf gegen das Heidentum. Schließlich ist er der herausragende Kämpfer gegen die Propheten des Baal. Im Mittelalter war die Höhle ein Zentrum griechisch sprechender Mönche. Die lateinischen Karmeliter ließen sich am Wadi Asiach nieder. Zum ersten Mal wird die Spitze des Karmels als jüdischer Ort der Verehrung erwähnt in einem Dokument aus der Kairoer Genisa aus dem 11. Jahrhundert. Wir kamen nach Haifa und beteten auf der Spitze des Karmel. Eine Genisa ist ein Ort in einer Synagoge, wo man heilige Texte, auf denen der Gottesname steht, ablegt und auch Torarollen, die nicht mehr benutzt werden können, weil man Texte, die den Gottesnamen tragen, ja nicht einfach wegwerfen kann. Und das Besondere eben an dem Fund der Kairoer Genisa, die im Ende des 19. Jahrhunderts war, dass man dort eine Fülle von Dokumenten aus dem 11. Jahrhundert, teilweise völlig profane Texte, Handelsverträge, Beschreibungen eben von Pilgerreisen gefunden hat, die dort gesammelt worden sind, weil sie unter anderem eben auch den Gottesnamen enthalten. Und von daher ist es eine ganz wichtige Quelle, um über das Leben der Juden in Kairo, in Ägypten und auch im Land Israel in dieser Zeit einiges zu lernen und auch gerade über jüdische Pilgerwege dieser Zeit. Und von daher hören wir hier also auch von einem Beten auf der Spitze des Karmel. Elias Friedmann bemerkt, dass es nicht bewiesen sei, dass es sich um die Höhe Elias handelt. Seiner Meinung nach kann es sich um die Höhle innerhalb von Stella Maris, die als Grab Elishas identifiziert wird, handeln. Die Höhle, also jetzt wieder die eigentliche Höhle Elias, nicht die in Stella Maris, wurde in der byzantinischen Zeit zu einem heiligen Ort, sowohl in den Augen der Juden als auch in den Augen der Christen. Dutzende in die Wände der Höhle eingeritzte Inschriften sind ein archäologisch-epigraphisches Zeugnis für eine lange Tradition der Heiligkeit der Höhe Elias. Später wurden der Bereich des Karmel und die Höhle auch den Muslimen heilig. aus demselben Grund des Kampfes Elias gegen die Propheten des Baal. Die Höhle Elias war ein wichtiger Grund für die Erneuerung der kleinen jüdischen Niederlassung in Haifa in den früheren Generationen. Die Gesamtheiligkeit des Karmel für die Juden fand neuen Ausdruck in den Jahren 1516 bis 1536. Das ist die Zeit, wo viele Juden nach der Vertreibung aus Spanien 1492 hier ins Land eingewandert sind und dann auch einige Jahrzehnte später in Sfat die Blüte der jüdischen Mystik beginnt. Juden unternahmen gelegentlich Wallfahrten zur Höhle und besuchten sie in Massen. Dieser Besuch wurde die Siyara, das ist eben das arabische Wort für Wallfahrt, von Haifa genannt. In den letzten Generationen legten die Juden aus Haifa, Tiberias und Safed, die mehrheitlich sephardischer Herkunft, eben ursprünglich aus Spanien stammend waren, einen besonderen Tag im Monat Av für den Besuch in der Höhle Elias fest, den Sonntag nach Schabbat Nachamu. Der Schabbat Nachamu ist der erste Schabbat nach dem 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung. Der hat diesen Namen Nachamu, tröstet, nach Jesaja 40,1, wo es eben heißt, tröstet, tröstet mein Volk. Und er leitet damit die Prophetenlesungen von den 7 Schabbatot zwischen dem 9. Av und dem jüdischen Neujahrsfest ein, wo eben nach dem Gedenken an die Tempelzerstörung Texte aus Jesaja die Hoffnung auf einen Wiederaufbau ausdrücken, gelesen werden. Und dass das mit Elia verbunden wird, ist eigentlich nicht so überraschend, wenn Elia als der Vorbote der Erlösung, der endzeitlichen Erlösung gilt. Während des Besuchs hängten sie Vorhänge an die Wände der Höhle, zündeten Kerzen an und beteten. Die religiöse Bedeutung, die Juden und Christen der Höhle beimaßen, wurde von den Muslimen übernommen. Auch die Muslime sehen die Höhle als heilig an und nennen sie die Höhle Al-Qadas. Die Araber in Haifa nennen die ganze Umgebung der Höhle Al-Qadr. Ja, vielleicht sehen wir uns erst noch mal im Bild die beiden Orte, die beschrieben wurden, an. Wobei der gegenwärtige Zustand sehr anders ist als das, was hier beschrieben wird. Ja, das ist der inzwischen ein großer Komplex um die Höhle Elias, also wirklich ziemlich am Fuß des Karmel, heute nicht weit von einer ziemlich breiten Verkehrsstraße. Wir werden gleich noch weiterlesen, wie sie eben heute eigentlich zu einem mehr oder weniger jüdischen heiligen Ort geworden ist. Hier eben auch der Eingang in die Höhle. Und hier sieht man dann auch, wie sie als Synagoge mit einer Trennung von Frauen- und Männerbereich ausgestaltet ist. Und man sieht auch, dass ein ziemlich weiträumiger Raum ist, wo durchaus auch größere Gebete und Zeremonien vorgenommen werden können. Und das ist das Kloster Stella Maris. Also ein beides, sowohl die Höhle als auch Stella Maris sind heute Teil von Haifa, aber doch auch relativ am südlichen Rand der Stadt, und es ist auch wohl dem Besitz, den die Karmeliten hier in der Ecke haben, zu verdanken, dass diese Ecke von Haifa noch ziemlich grün geblieben ist und noch nicht weiter bebaut worden ist. Und das Kloster von Stella Maris hat auch ist auch eingeschlossen dort eine kleine Pilgerunterkunft, also man kann dort auch übernachten, wenn man in der Gegend von Haifa sich Dinge anschauen möchte. So sieht der Kirchraum aus. Es ist eben im Wesentlichen schon eben die Kirche unserer lieben Frau vom Karmel, warum man auch deswegen hier die Marienstatue sieht. Aber darunter befindet sich eben auch eine echte Höhle, die in einer gewissen Konkurrenz mit der anderen Elia-Höhle steht und auch teilweise eben als die Höhle oder das Grab Elishas gesehen wird. Und hier sehen wir eben auch zwei der symbolischen Darstellungen für die Karmeliten. Ich glaube, das sind die beiden symbolischen Darstellungen für Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, die sozusagen ihre Hauptwerke als in Bildgestalt darstellen. Ja, hier kann man noch ein bisschen genauer die Höhle sehen, in der eben auch Gottesdienst, eben sich gerade auf Elia bezieht, gefeiert werden kann. Ja, soweit die Bilder dazu. Sind dazu noch Nachfragen? Sieht erstmal nicht so aus. Ja, dann hatten wir gerade schon am Ende des Textes gehört, dass es eben für die Muslime heilig ist und sie die Höhle Elias, die Höhle Al-Khadas nennen. Und da ist jetzt die Frage, wer diese Gestalt Al-Khada ist. Dazu schreibt Da'im, der biblische Prophet Elia, der auf dem Karmel lebte, wird auch mit Al-Khada in der arabischen Tradition identifiziert. Im Unterschied zu der definierten Gestalt im jüdischen und christlichen Glauben, die sich auch zu einer Gestalt im Volksglauben entwickelte, aber eng mit ihrem Wesen in den Heiligen Schriften verbunden blieb, verband sich die Gestalt im muslimischen Volksglauben mit Gestalten anderer Völker. Und sie stellt ein Thema dar, das muslimische Theologen und Forscher beschäftigt und Fragen, Meinungen und Widerspruch aufwirft. Al-Khada ist eine legendenhafte Gestalt im muslimischen Glauben. Er ist unsterblich, je nach seinem Willen sieht er, aber wird nicht gesehen. Er kennt die Zukunft und auch das Geschehen an weit entfernten Orten. Normalerweise hilft er Menschen gegen die Schläge der Naturgewalten, böse Tiere oder Dämonen und Tyrannen. Die religiösen und volkstümlichen Erzählungen über Al-Khadr sind unterschiedlich und vielfältig und bieten viele Möglichkeiten für seine Identifizierung und seine Eigenschaften. Aus der arabischen Tradition ergibt sich seine Gestalt als Prophet aller Zeiten und aller Orte, von den Tagen Moses bis in die Zeit Alexanders des Großen. Er hat auch viele Namen, deren bekanntester Elia, Ilias ist, der zur Abschaffung des Götzendienstes aufrief. In jener Generation offenbart er sich neu, indem er seinen materiellen Körper ablegt und in einen neuen Körper wandert, um eine neue Wahrheit aufzuzeigen. Tatsächlich existiert er jenseits von Zeit und Ort und annulliert jede Möglichkeit von Zeit und Ort. Da sowohl Al-Khadr als auch Elia unsterblich sind, war es für die muslimischen Theologen natürlich, sie miteinander zu identifizieren. Auch die Juden, die in den islamischen Ländern lebten, nahmen die Gleichsetzung von Al-Khadr und Elia als selbstverständlich an. Das ist eigentlich nur ein kleiner Blick auf Al-Khadr, eben soweit er mit Elia zu tun hat. Eine andere Identifizierung von Al-Khadr, die auch hier im Land sehr verbreitet ist, ist mit dem heiligen Georg, dem Drachentöter, dessen Grab ja in Lod, Lydda, verehrt wird. Und es gibt auch eine Kleinstadt westlich von Bethlehem, die heißt Al-Khadr. Und auch dort befindet sich ein Al-Khadr-Heiligtum. Und was diesen Orten, also sowohl dem Grab Georgs in Lod, als auch dem Ort Al-Khadr bei Bethlehem, als auch wohl in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, der Elia-Höhle bzw. Al-Khadr-Höhle gemeinsam war, dass man dort Kranke hingebracht hat, sie dort einige Nächte, oft auch gerade geistig Behinderte, sie dort einige Nächte hat liegen lassen in der Hoffnung, dass sie geheilt werden. Das war, gehört also auch zu den Kulten, die gerade mit dem El-Khadr verbunden sind. Ja, also darüber, also Elia wird auch im Koran zweimal kurz erwähnt, eigentlich eben auch in dieser Tradition als der Kämpfer für den Monotheismus. Und während Al-Khadr eben eine Gestalt ist, die im muslimischen Volksglauben kommt, aber die Dinge verbinden sich dann auch irgendwo, obwohl wie das genau geschieht, ist eben, wie gesagt, noch ein Forschung weiter beschäftigt. Ja, damit kommen also auch das Interesse der Muslime an der Höhle Elias. Das Interesse der Muslime an den heiligen Orten, einschließlich der Höhle Elias, begann in der mamlukischen Zeit, also nach der Vertreibung der Kreuzfahrer, und setzte sich in der osmanischen Zeit fort. 1628 wohnte der erste Derwisch in der Höhle. Also eigentlich die Derwische sind ja die muslimischen Mystiker. Natürlich auch Leute, die die Tendenz haben, als Einsiedler zurückgezogen zu leben. Und man könnte fast sagen, es ist eigentlich die muslimische Version der karmelitischen Einsiedler, der christlichen karmelitischen Einsiedler auf dem Karmel, wo eben dieser abgelegene Berg, eben die Stadt Haifa, gab es damals zwar schon in Anfängen, immer noch weit von der Höhle entfernt, also es war ziemlich abgelegen und von daher hat sie es also auch für die Muslime als Ort von Einsiedeleien angeboten. Die Verantwortung über die Höhle war Muslimen übertragen und als im 18. Jahrhundert die ersten Spenden von Besuchern eingingen, investierten sie sie in die Verschönerung des Ortes und das Bedecken der Wände mit türkischen Teppichen. Die Karmeliten, die im 17. Jahrhundert in die Höhle zurückkehrten, versuchten ihre Aktivität auf dem Karmel, um die Höhle zu konzentrieren, stießen aber auf muslimischen Widerstand, der sie auf die Anhöhe des Berges verdrängte, und daher gaben sie die Höhle 1635 auf. Viele Legenden, die sich um die Höhle Elias bildeten, gehen auf die Zeit der Rückkehr der Karmeliten zum Berg 1631 zurück. Nach einer der Traditionen war der kleine östliche Raum in der Höhle der Raum Elias, während die Höhle selbst in Versammlungen und Gebeten der Prophetenschüler diente und von daher der kirchliche Name der Höhle Prophetenschule. Abgesehen von den Legenden über die Verbindung Elias zur Höhle wurden mit dem Ort auch Legenden verbunden, die sich auf den Anfang des Christentums und Maria beziehen. Da heißt es nämlich, dass die heilige Familie, als sie aus Ägypten zurückkehrte, in dieser Höhle gerastet hat. Es wird ja bei Matthäus berichtet, dass kurz nach der Geburt Jesu eben Josef die Warnung bekommt, dass das Leben Jesu in Gefahr ist durch Herodes und er flieht nach Ägypten. Und als er dann hört, Herodes ist gestorben, kehrt er zurück und lässt sich aber sicherheitshalber in Nazareth nieder. Und da kann man durchaus sagen, dass dann der Karmel auf einem möglichen Weg zumindest von Ägypten nach Nazareth liegt. Und das ist natürlich auch eine interessante Parallele, die sich zwischen Elia und Jesu bildet. Jesu, der nach der Kindheitsgeschichte des Matthäus eben nach Ägypten fliehen muss, was natürlich auch damit zu tun hat, dass er als der neue Mose dargestellt wird von Matthäus. Und Elia, der zwar nicht bis Ägypten, aber immerhin bis in den Sinai kommt und sozusagen, was hier jetzt in der Volkstradition gemeinsam gesehen wird, ist die Höhle, der sie gerastet haben. Und obwohl die eben im Falle von Elia eigentlich überhaupt nicht in die biblische Geografie passt. Und sozusagen auf den Weg der heiligen Familie würde sie passen, aber es wird nicht bei Matthäus erzählt, dass sie irgendwo gerastet haben in einer Höhle. Also es wird gar keine Höhle erwähnt. Aber es ist natürlich sicher auch irgendwo der Wunsch, eben eine spezifisch christliche Tradition, neben der Elia-Tradition, die natürlich auch geschätzt wird, zu haben. Die Gebäude um die Höhle herum wurden in den Jahren 1867 bis 1887 errichtet und dienten als Unterkunft für Besucher und Wallfahrer. Sie waren im Besitz der Familie von Chadsch Ibrahim, einer muslimischen Familie aus Haifa, die letzte muslimische Familie, die den Ort unterhielt. Die Spitze des Karmel war, wie gesagt, ein heidnischer Kultort und die Überreste von Gebäuden und Kirchen bezeugen eine feste christliche Präsenz seit dem Beginn des Christentums. Am Ort waren bereits byzantinische Einsiedler, die das Gewebe der biblischen Traditionen schufen. Die Quelle wurde nach dem Propheten Elia benannt, die Gebetshöhle nach dem Propheten Elisha. Die Aktivitäten der Karmeliten begannen am Wadi Assiach, südwestlich von Haifa. Dort fanden sie reichlich Wasser, fruchtbaren Boden und angenehme klimatische Bedingungen. Mit dem Zusammenbruch des Kreuzfahrerreichs und nach der Eroberung Akkus durch die Mamluken im Jahre 1291 verließen die Karmeliten den Karmel und kehrten nach Europa zurück. 340 Jahre später, 1631, kehrten sie zurück, als die Höhle Elias in der Hand muslimischer Derwische war. Anfangs wohnten sie in Bergnischen über der Höhle Elias, das Kloster Prospos, und 1767 legten sie den Grundstein für ihr erstes Kloster auf der Spitze des Karmel, dessen Bau 1795 abgeschlossen wurde. Das Karmeliterkloster war eines der größten und eindrucksvollsten Klöster im Land und im ganzen Nahen Osten. Es wurde auf der geheiligten Handfläche des Karmel nahe an der Höhle Prospos und der Höhle Elias errichtet. An einer Stelle, die vom damaligen Haifa weit entfernt war. Beim Feldzug Napoleons 1799 diente das Kloster als Krankenhaus für die französischen Soldaten. Und nach dem Rückzug Napoleons wurde es durch Ahmad Pascha al-Jazar, den osmanischen Gouverneur, zerstört. 1836, noch vor Abschluss der Bauarbeiten, weihten die Franzosen das neue Kloster ein, das in der Nähe des zerstörten Gebäudes errichtet wurde. Das neue Kloster förderte die Entwicklung Haifas sehr durch seine medizinischen Dienste, seine Apotheke, seine Schule und sein Gästehaus. Dies ist der Ursprung der Bezeichnung der Gegend als französischer Karmel, wie sie auch bis heute noch genannt wird. Die Kirche wurde über der Grabhöhle eines Mönchs aus dem Mittelalter errichtet. Die flache Steinliege, auf der der Leichnam ruhte, wurde als Bet Elias bezeichnet, ein Name, in dessen Folge die arabischen Ortschristen die Höhle als Höhle Elias identifizierten. In der Haifaer christlichen Tradition ist die Annahme verbreitet, dass die Höhle, die sich in der Mitte der Kirche befindet, also unter dem Marienaltar, die Höhle des Propheten Elia ist, obwohl es in der Kirchengeschichte und der Lokalgeschichte üblich ist, die andere Höhle, die sich am Abhang des Berges befindet, als Höhle des Propheten Elia zu identifizieren. In den jüdischen Quellen wird der Ort als Grab Elishas identifiziert. Am Fest von Mar Ilyas am 20. Juli findet zusätzlich zur Messe eine Wallfahrt zum Ort statt, bei der Wallfahrer aus Haifa und verschiedenen Orten im Land kommen, um zu beten und Gelübde zu erfüllen. Eine zweite Wallfahrt findet am zweiten Sonntag nach Ostern statt, bei der eine Prozession von der italienischen Kirche in der Hamiginimstraße in Haifa bis zum Kloster Stella Maris abgehalten wird, die Prozession des Aufstiegs der Heiligen Maria genannt wird. Die von der Kirche initiierte Prozession schließt Volksbräuche und Erfüllung von Gelübden ein und bringt eine große Menge Gläubige aus Haifa und von außerhalb zusammen. Ja, soweit ein bisschen über die Entwicklung des christlichen Wallfahrtsortes, die sich eben wirklich inzwischen in dem Kloster Stella Maris und weniger in der tiefer gelegenen Höhle konzentriert, obwohl dort sich schon die Karmeliten ja das Recht gewahrt hatten, dass sie eben am 20. Juli dort eine Zeremonie durchführen können. Und ich war mal vor vielen Jahren, war ich am 20. Juli mal an den Elia-Orten auf dem Karmel und man merkt, dass es wirklich ein Volksfest ist, wo die arabischen Familien zum Picknicken kamen und ich hätte nicht sagen können, dass nur Christen waren oder auch Muslime dabei waren. Das ist bei solchen Volksfesten eben relativ egal. Es ist einfach das Fest des Lokalheiligen. Ja, sind dazu noch Fragen, Anmerkungen? Sieht erstmal nicht so aus. Ja, also wir haben eben gerade hauptsächlich eigentlich von dem christlichen und muslimischen Interesse an den Orten gehört, obwohl auch einzelne Hinweise waren, dass auch Juden die Höhle zumindest verehrt haben. Aber als wir gerade die Bilder von der Höhle Elias gesehen haben, haben wir ja gesehen, das ist heute eindeutig eine Synagoge und ein hauptsächlich jüdischer Wallfahrtsort. Und das hat wirklich mit den Änderungen zu tun, die sich 1948 mit der Gründung des Staates Israel ergeben haben. Und das ist genau das, wo wir jetzt den Text zu haben, aus einem Buch, das sich eben gerade befasst mit den heiligen Orten, jüdischen heiligen Orten im Staat Israel zwischen 1948 und 68. Das heißt eben derzeit bis kurz nach dem Krieg im Juni 1967, wo ja die eigentlich wirklich wichtigen biblischen Orte erobert worden sind, eben die Jerusalemer Altstadt, Bethlehem, Hebron, Sichem. Und in den Jahren, wo alle diese Orte nicht zugänglich waren, eben auch heilige Orte, die vorher nicht ganz so wichtig waren, neue Bedeutung bekommen haben. In Jerusalem war das eben gerade das Davidsgrab, was eigentlich der einzige heilige Ort war, der auf der jüdischen Seite von Jerusalem übrig geblieben war und von daher dann plötzlich eine Bedeutung in einem Ausmaß bekommen hat, wie sie vorher gar nicht kannte. Ja, aber jetzt zur Höhle Elias. Im Land Israel gibt es nicht wenige Orte, die von Angehörigen zweier Religionen für heilig gehalten wurden. Aber die Höhle Elias am Stadtrand von Haifa wurde im Laufe der Geschichte des Landes Juden, Christen, Muslimen und sogar Drusen heilig. Daher führten die einschneidenden Veränderungen in der geopolitischen Realität Haifas infolge des Unabhängigkeitskrieges zu einer einschneidenden Veränderung im Status der Höhle. Was das ganze Land angeht, wurde die Höhle Elias infolge der Veränderungen, die sich auf der Karte der heiligen Orte ergaben, eben das sich Befinden der wichtigsten jüdischen heiligen Orte außerhalb des israelischen Staatsgebiets, einer der drei wichtigsten jüdischen heiligen Orte, die vom Religionsministerium in den Jahren 1948 bis 67 gefördert wurden, zusammen mit dem Davidsgrab in Jerusalem und dem Grab von Rabbi Shimon bar Yochai in Meron. Darüber hinaus wurde sie zum organisatorischen und symbolischen Zentrum des Religionsministeriums im Norden des Staates. Die weitreichenden demografischen Veränderungen, die sich in der Stadt vollzogen, die Flucht der Mehrheit der arabischen Bevölkerung und die Begründung Haifas als hebräischer Stadt führten unter anderem zur Judaisierung der Höhle und zu ihrer Entwicklung als jüdischem Wallfahrtsort. Die Entwicklung des Ortes in den 1950er Jahren war das Ergebnis der Verbindung von Aktivitäten von Leuten vor Ort, vor allem der sephardischen Einwohner unter den jüdischen Einwohnern Haifas, mit denen des Religionsministeriums, das einen nennenswerten Beitrag zur Gestaltung des Ortes und des Kults in ihm leistete. Für Shmuel Sandel Kahana, den Generalsekretär des Religionsministeriums, war die Höhle Elias von jeher ein wichtiger und zentraler jüdischer heiliger Ort und er sorgte für seine Entwicklung. In seinen Worten: Viele Orte und Gegenden, mit denen das Judentum in seiner Seele verbunden ist, wurden uns in den letzten 1000 Jahren weggenommen. Die Archäologie des Landes auf ihrem heutigen Stand entzieht sich uns. Eine solche systematische Vernachlässigung gab es auch hinsichtlich der Tradition und der Legenden. Auch der Karmel, derselbe Karmel, auf den wir stolz sind, wurde zu einem Karmel von Fremden. Und Elia, der Vorbote der Erlösung, wurde von anderen gefangen gehalten. Juden kauften Land auf dem Karmel, gründeten Wohnviertel und errichteten schöne Häuser. Aber die Seele des Karmel, der Geist des Gesangs und der Legende, der über ihm weht, wurde außer Acht gelassen. Der Prozess der jüdischen Aneignung der Höhle ging daher schnell vonstatten. Und bereits im August 1949, am Tag der traditionellen Wallfahrt, also eben an dem Sonntag nach dem Schabbat nach Hamo, organisierte der religiöse Rat Haifas mit Unterstützung des Religionsministeriums eine Wallfahrt zur Höhle, an der etwa 5000 Feiernde teilnahmen. Die Änderungen in der Umgebung der Höhle Elias führten zu einem scharfen Konflikt zwischen den jüdischen Betenden und den Karmelitern, die ebenfalls das Recht hatten, in der Höhle Gebete und Zeremonien abzuhalten. An den meisten den judenheiligen Orten gab es muslimische Präsenz und Teilhabe. Aber Konkurrenz und Konflikt zwischen Juden und Christen waren selten. Der Fall der Höhle Elias ist daher tatsächlich außergewöhnlich. Die Zeremonie, die die Karmeliten im Jahr 1954 abhalten wollten, erregte unter den jüdischen Betern einen Sturm der Entrüstung und sie verhinderten energisch seine Abhaltung. Die Mönche, die die jährliche Zeremonie abhalten wollten und wie jedes Jahr einen tragbaren Altar, den sie mitbrachten, aufstellen wollten, fanden einen Toraschrein und Kerzen vor, die die vielen jüdischen Wallfahrer, die die Höhle besuchten, angezündet hatten. Der vom Religionsministerium angestellte Wächter behauptete, dass es nicht anginge, dass die Mönche eine christliche Zeremonie mit Altar und Kreuz an einem Ort abhalten, an dem sich Torarollen befinden. Und die Mönche wurden mit der aktiven Unterstützung der Juden am Betreten der Höhle gehindert. Die Mönche drohten im Gegenzug, am nächsten Tag zurückzukommen und die Höhle zu betreten, schlimmstenfalls mit Gewalt. Die Sache ist dann zu einem diplomatischen Eklat geworden. Die Karmeliten haben sich an die Ordensführung in Rom gewandt. Darauf hat dann das israelische Außenministerium Panik bekommen. Er wollte keine internationalen, interreligiösen Verwicklungen haben. Und von daher hat man dann verhandelt, sowohl mit den Betern vor Ort als auch mit dem Religionsministerium, wie man denn nun eine Lösung, die für beide Seiten tragbar ist, finden könnte. Und schließlich und endlich kam man dann zu der Lösung. Wir haben ja gerade gesehen, die Höhle ist relativ groß. Das an dem ist ja schließlich nur ein Tag im Jahr, wo die Karmeliten dahin wollen. dass man an dem Tag eine Trennwand aufstellt, die den Toraschrein von dem Teil der Höhle, den die Karmeliten benutzen, trennt. Und damit scheint es so einigermaßen zu funktionieren. In jüngster Zeit gibt es einen neuen Streitpunkt um die Höhle innerhalb der Kirche von Stella Maris, die unter dem Marienaltar ist, wo wir gerade gelesen haben, dass die in der jüdischen Tradition das Grab Elishas ist. Und es ist im Laufe des letzten Jahres, war glaube ich jedenfalls sehr kurzfristig, geschehen, dass mehrmals an Sonntagen, wo eben gerade der Gottesdienst abgehalten werden sollte, dort jüdische Beter kamen und gesagt haben, das ist ein jüdischer heiliger Ort und sie wollen da jetzt beten. Und das hat auch zu einigen Zusammenstößen geführt. Im Moment scheint es wieder ruhig geworden zu sein, aber es gibt, ähnlich wie eben damals das Religionsministerium, auch heute Gruppierungen, die neue heilige Orte sozusagen nur für Juden zugänglich machen wollen. Das ist natürlich ein enormes Problem mitten in der christlichen Kirche und auch eine Kirche, die eben von der Ortsgemeinde dort benutzt wird. Was ist heute mit den Muslimen, die immer noch kommen, aber wie Rosalind Dahlem schreibt, auch weniger Zeremonien heute haben? Sie schreibt also über die Muslime, die heute noch zu der Höhle Elias kommen. Die Höhle Elias besuchen, wie gesagt, auch muslimische Gläubige. Die Höhle wird von ihnen die Höhle Al-Chadas genannt. Zu Al-Chadar, der Höhe Elias, wallfahrten sie sehr wenig, vor allem während des Ramadan und des Opferfestes. In der Vergangenheit pflegten die Muslime den Ort jedes Jahr im Frühling am Donnerstag vor Ostern mit Speise und Proviant zu besuchen, ein Brauch, der heute nicht mehr besteht. In der Vergangenheit pflegten die Muslime die Höhle auch am Geburtstag des Propheten Muhammad zu besuchen und in ihr die Zeremonie seines Geburtsfestes abzuhalten. Ja, auch da hat sich also durch die fortschreitende Judaisierung der Höhle ein weniger Besuche der Muslime in der Höhle herausgebildet. Weil grundsätzlich, weil sie ja eben nicht mit Altar und Kreuz kommen, das wahrscheinlich für die meisten jüdischen Beter weniger problematisch ist. Aber es ist eben durch den Charakter der Höhle inzwischen so eindeutig als Synagoge, fühlen sich Angehörige anderer Religionen nicht unbedingt so eingeladen, dahin zu kommen. Ja, also von daher sehen wir, wie aus einem Ort, der sich im Laufe der Jahrhunderte als wirklich ein heiliger Ort aller hier im Land vorhandenen Religionen, könnte man sagen, entwickelt hat, sich heute eigentlich ein wesentlich jüdischer Ort entwickelt hat, wo der Zugang von anderen nicht mehr so ganz einfach ist. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Frau Skeet.
Gehört Elia in die Reihe der Propheten im Koran, die, glaube ich, mit Adam beginnen und der letzte ist halt Mohammed? Also wo David
Ja,
und
ich bin
Jesus?
jetzt nicht sicher, ob ich glaube, so in der Reihe der Propheten erscheint er, glaube ich, es gibt zwei isolierte Stellen in den Suren, wo er erwähnt wird. Aber dass er als Prophet auch gilt, ist keine Frage. Er tritt weniger auf als andere wie eben Adam oder Noach, Mose, David, aber. Ja, und danach kämen ja auch Johannes der Täufer, dann noch Jachja und Jesus dann schließlich. Frau Fricke.
Jetzt habe ich habe eine Frage zu dem Al-Shader. Wie stelle ich mir das vor? Sind das sozusagen Wiedergeburten, dass er in besonderen Anlässen der Geschichte wiedergeboren wird? Oder wandelt er sich? Weil Sie ja sagten, der taucht immer wieder auf. Ich habe das nicht genau verstanden, wie das geht.
Ich glaube, so ganz ist das auch bei solchen Gestalten nicht zu verstehen. Es ist ja wirklich eine mit Rätseln, Legenden umwobene Figur, die eben, wie sie auch hieß, eigentlich Zeit und Raum aufhebt. Und man, sei es, dass man es sich als Seelenwanderung und Wiedergeburt vorstellen will, sei es als eine unsterbliche Person, die immer wieder auftaucht. Und das ist ja eigentlich auch, was es in der jüdischen Tradition gibt. Also einerseits eben, was ja wirklich auf Malachi beruht. Also Elia geht ja zunächst mal, ist nicht gestorben, weil er in den Himmel aufgenommen ist. Und das gibt natürlich die Möglichkeit seiner Wiederkehr. Und von daher ist natürlich am meisten, dass er als Vorbote der endzeitlichen Erlösung kommen wird. Und es ist ja auch üblich am jüdischen Pessachfest, am Sederabend, wo man das Auszug aus Ägypten gedenkt und natürlich auch die Erwartung auf die künftige Erlösung da ist, auch ein eigenes Glas für Elia einzugießen, für den Fall, dass er kommen würde. Oder es gibt auch Legenden, dass Elia sozusagen als eine Art Nothelfer auftritt. Es gibt im jüdischen Viertel in Jerusalem eine der vier sephardischen Synagogen dort, die heißt die Elia-Synagoge und die hat ihren Namen von einer Legende, dass es heißt, dass man einmal am Vorabend von Yom Kippur sich in der Synagoge nur 9 Männer zum Gebet eingefunden haben. Man braucht ja 10, um einen Gemeindegottesdienst zu führen. Und dann tauchte ein geheimnisvoller 10. Mann auf, der also ermöglicht hat, dass sie die Yom Kippur-Liturgie feiern konnten und verschwand am Ende des Yom Kippur wieder. Und auch da sagt man, das war Elia sozusagen. Also in dem Sinne passen auch dann El-Chada und Elia ganz gut zusammen. Leute, die ja, eben nicht sterben, immer wieder auftauchen, das vermischt sich und man kann es eben nicht genau auseinandernehmen, wie das funktioniert.
Okay, vielen Dank.
Ja, Frau Heretsch.
Tamar, sehen Sie Chancen, dass es Veränderungen gibt, dass also die jährliche Zeremonie etc. auch wieder in der Höhle sein darf? Und ich frage mal ein bisschen frech, warum machen die jüdischen Freunde das?
Also, soweit ich es begriffen habe, die Zeremonie am 20. Juli findet weiter statt. Also diesen einen Tag haben die Karmeliten sich erkämpft und weil sie eben auch beweisen konnten, dass sie das jahrhundertelang schon gemacht haben. Also das gibt es. Ich denke, das Wichtige hier im Land ist wirklich der sogenannte Status quo, dass der Staat Israel sich bemüht, die Rechte der Religion, wie sie bei Gründung des Staates bestanden haben, so auch weiter bestehen zu lassen und sie so nicht weiter einzuschränken. Und das gilt eben gerade für christliche Institutionen und auch gerade wenn es christliche Institutionen sind, die guten Kontakt zu Ausland haben, beziehungsweise zum Vatikan haben. Und wir hatten ja auch vorhin, der Karmel steht auch unter französischer Obhut. Das war die französische Regierung, die das Land gekauft hat, um Stella Maris zu bauen. Und von daher ist dann, und ich denke, das ist das Gute für die Proteste, die kürzlich eben in der Stella Maris Kirche selber waren, dass da der Staat, ja, und es kam dann auch Polizei eben, als dort einige junge Leute versucht haben, den christlichen Gottesdienst zu verhindern. Da ist ziemlich klar, dass man das nicht durchgehen lassen kann, weil das eben sowohl den französischen Staat als auch den gesamten Karmeliterorden und damit den Vatikan verärgern könnte. Und sozusagen egal, was man da persönlich drüber denkt, aber einfach aus diplomatischen Gründen wird man dafür sorgen, dass das sozusagen die Kirche Stella Maris den Karmeliten erhalten bleibt. Umgekehrt allerdings sozusagen, dass die Höhle Elias wieder ein Ort werden könnte, den Nichtjuden etwas unbefangener besuchen können, sozusagen, sehe ich eher als etwas schwierig an. Und da sieht man, wenn ich mir dieser Text von Kahane, dem Generalsekretär damals des Religionsministeriums, der zeigt irgendwie wirklich so diesen Wunsch, jahrhundertelang konnten wir nirgendwo hin und waren von allen anderen abhängig. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit und wollen jetzt auch es ausnutzen, dass wir da sitzen können. Und das schlägt sozusagen gleich ins andere Extrem aus, dass für andere eigentlich dann kein Platz mehr gelassen wird. Und das ist wirklich gerade in Galiläa auch eine der einschneidenden Veränderungen, eigentlich seit 1948, dass eigentlich alle heiligen Orte, auch was wir letztes Mal besprochen haben mit den Traditionen über Josua, Jitro oder auch, was hier kurz erwähnt wurde, das Grab von Rabbi Shimon bar Yochai, das eigentlich ein rein jüdisches Heiligtum ist. Also es wird nicht von Muslimen oder Christen mitbeansprucht, aber es war immer klar, wenn diese großen Wallfahrten sind, kommen alle aus der Umgebung, egal ob sie Juden, Christen, Muslime sind. Das war einfach die sozusagen der Lokalpatriotismus zu sagen, das sind unsere Heiligen, auf die wir stolz sind, egal eigentlich welcher Religion sie angehören. Und das kann man auch noch in Fotos aus den 1920er, 30er Jahren sehen, wie wirklich Angehörige verschiedener Religionen an diesen Wallfahrten teilgenommen haben. Und es ist nach 1948 wirklich mehr so in einen Besitzanspruch. Und es gehört uns und wir wollen nicht, dass da noch jemand anders kommt, geworden. Und aufgrund der politischen Spannungen ist das heute viel seltener geworden, dass wirklich religionsübergreifend diese heiligen Orte besucht werden. Es geht noch ein bisschen mehr zwischen den christlichen und muslimischen Arabern, die ja, also eben wie gesagt beim Fest von Elias am 20. Juli, da werden auch muslimische Einwohner von Haifa mitfeiern mit den Christen zusammen. Das geht noch irgendwo ein bisschen besser, aber aufgrund der politischen Lage und der Besitzansprüche, die der Staat Israel erhebt, ist das schwieriger geworden. Das hatten wir auch in Jerusalem mit dem Davidsgrab gesehen, was ja inzwischen auch eigentlich zu einer Synagoge geworden ist und wo zwar individuelle Personen, die nicht Juden sind, können da beten. Und ich habe auch sogar in letzter Zeit noch muslimische Gruppen gesehen, die dort reingegangen sind. Das geht schon, aber man kann es nie genau wissen. Und es wurde dann auch der Abendmahlsaal, der über dem Davidsgrab ist, wurde dieses Jahr auch zum ersten Mal am jüdischen Schavuot-Fest geschlossen, um die jüdischen Beter nicht zu stören. Also da sind Tendenzen von Leuten, die eben ihre Macht an den heiligen Orten zeigen wollen und die machen es schwierig. Und damit hat die Volksfrömmigkeit eigentlich viel von ihrer religionsverbindenden Atmosphäre verloren. Denn das war in den Jahrhunderten vorher eigentlich schon. Also nicht, dass man sich gar nicht gestritten hat. Wir haben ja vorhin auch gelesen, dass die Karmeliten auch den Muslimen mal nachgeben mussten. Aber im Großen und Ganzen konnte man die Dinge gemeinsam feiern. Und das ist heute wesentlich schwieriger geworden.
Danke.
Ja, das muss uns ja nicht daran hindern, uns trotzdem mit dem Karl zusammen bewusst zu machen, dass er eigentlich sehr viel Religionsverbindendes hat und ich auch eben auch immer, wenn man mit solchem Wissen solche Orte besucht oder sie kennenlernt, ist das zumindest ein kleiner Versuch, die Dinge auch ein bisschen anders zu sehen und zu zeigen, welche Möglichkeiten dann doch da sein können. Genau wie man eben die Gestalt Elias ist ja, denke ich, auch psychologisch eine enorm spannende Gestalt und da kann man sich ja auch viel mit verbinden. Und von daher werden wir Elia dann beim nächsten Mal mit zum Tabor rübernehmen, wo dann natürlich auch eben die Verklärung Jesu damit in Verbindung steht. Und eben auch da kann man sich eben die Frage stellen, wie oft auch, es wird ja auch einmal gefragt, oder beziehungsweise als Jesus seine Jünger fragt, wofür halten die Leute mich, heißt es ja auch, einige halten ihn für den wiedergekehrten Elia. Und da werden wir nächstes Mal auch noch ein bisschen mehr sehen, wie durchaus auch in den Wanderungen und in den Wunderzeichen Jesu eine Menge Parallelen zu Elia und auch zu Elisha da sind. Und von daher dieser Hintergrund ganz wichtig zu sehen ist. Und das kann man sowohl am Tabor als auch eben, was uns dann morgen beim nächsten Mal noch weiter interessieren wird, die Jezreel-Ebene zu Füßen des Tabor, die eben vom Karmel zu Füßen des Tabor bis zum Jordantal verläuft, die eben sowohl mit Elia und Elisha-Traditionen als auch mit Jesus-Traditionen verbunden ist. Ja, ich kann hier gerade den Namen nicht sehen, aber bitte.
Ja, ich glaube, dann bin ich dran. Ich bin die Frau Rüger-Rauer. Ich habe eine ganz banale Frage. Und zwar, ist ein Derwisch das gleiche wie ein Derwisch?
Ja,
Ich
das ist
weiß
einfach
nicht.
eine Frage,
Ah,
wie man
okay.
das vokalisiert. Das Arabische wird ja nur mit Konsonanten geschrieben und in den
Okay.
unterschiedlichen Transkribierungen gibt es manchmal Derwische und manchmal Derwische. Vielleicht im Hebräischen sagt man eher Derwisch, vielleicht habe ich es deswegen so transkribiert, einfach sehr automatisch.
Ja, okay, danke. Ja.
Ja, sonst noch?
Ja.
Ja? Frau Fichtbauer.
Ja, gibt es Fotos von der Höhle, deren Eingang ja offensichtlich in dieser Kirche unter dem Altar ist? Von dieser anderen Höhle hat man ja Fotos, also sieht ja, sagen Sie ja auch, aus, ist oder ist eine Synagoge, ne? Ist ja ein
Ja, also inzwischen ist es eine Synagoge, ja.
sehr großer gemauerter Raum. Wie sieht das jetzt bei dieser Höhle aus, von der die Juden aber doch gesagt haben, das ist nicht Elia, sondern das ist Elisha. Das haben sie doch zunächst gesagt, nicht? Aber
Ja,
gibt es davon Fotos? Wie groß ist das Grab?
ich habe kein Foto gefunden, das sie ganz von nahem zeigt. Ich hole gerade noch mal das rauf, wo man es ein bisschen sehen kann. Jetzt erstmal, ups. Das hier ist
Ja.
die Höhle.
Ja.
Da kann man so ein bisschen, also ich gehe noch mal gerade ein Bild. Also das ist die Gesamtkirche, wo eben hier
Ja.
der Hauptaltar, der ist unter dem Marienbild, unsere liebe Frau vom Karmel. Und darunter ist die Höhle, die eben auch genau wie die andere Höhle Elias eine natürliche Höhle ist. Und hier kann man das, also die ist um einiges kleiner
Ja.
als die andere Höhle, aber durchaus schon auch. Also ein paar Dutzend Leute gehen da schon auch gut rein. Und man sieht ja auch, die ist auch hier mit dem Altar
Also.
ausgestaltet. Das ist schon auch ein ausgestalteter christlicher Gottesdienstraum. Ja, die Frage ist halt, was macht man, wenn Juden da beten wollen? Also wenn das eine, wenn da jemand individuell beten soll, könnte man sagen, was soll's? Aber wenn dann Leute der Meinung sind, dass die Christen da nicht mehr beten können, weil es ein heiliger christlicher, heiliger jüdischer Ort ist, fängt es natürlich an, problematisch zu werden.
Ja.
Ja, aber ich denke, das sind natürlich auch Fragen. Ich meine, an Wallfahrtsorten sind sie heikler, aber sie können sich aber auch überlegen, was würde in Deutschland im Kölner Dom oder Aachener Dom passieren, wenn da plötzlich jüdische oder muslimische Gebete abgehalten werden. Also, dass da Besucher hinkommen können, also zum Besichtigen ist natürlich keine Frage,
Oh,
aber das sind.
das haben wir in Aachen im Dom aber gehabt.
Nein, so organisiert, so als gemeinsames Gebet kann ich mir das vorstellen, sicher.
Ach so, ja.
Die Frage, was macht man, wenn sozusagen spontan ist eine Gruppe von Muslimen oder von Juden da, die mitten in der Kirche beten? Wie geht man damit um? Das ist sicherlich auch eine Sache, die man diskutieren müsste im Pfarrgemeinderat oder im Domkapitel.
Ja. Also organisiert schon, aber ja.
In eine so interreligiöse Gebete, das ist natürlich normalerweise kein Problem heute, aber eben, also es sind durchaus Fragen von daher, die auch in anderen Kontexten aktuell werden können. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche bis zum nächsten Mal, beziehungsweise mit einigen sehen wir uns ja schon morgen wieder.
Das stimmt. Dankeschön. Einen schönen Abend.
Gleichfalls.